ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum gefährlichen Gedanken. Der Geruchssinn, ist die Chefin oder der Chef, ganz wie Sie das wollen, ist dieser Fisch noch in Ordnung? Bleiben wir in diesem Hotel? Behalten wir diesen Mietwagen? Möchte ich Partner dieser Frau sein? Alles Fragen, über die letztlich der Geruch entscheidet, manchmal sogar gegen das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Andrea Büttner ist Professorin für Aromaforschung und Leiterin des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik. Wir wollen heute mit ihr unseren gefährlichen Gedanken besprechen. Was gut riecht, muss uns verdächtig vorkommen.
Diese Kinderprodukte waren hochgradig verseucht oder kontaminiert mit Lösungsmittelresten, kanzerogenen und wirklich zum Himmel stinkenden Substanzen. Normalerweise hätte wahrscheinlich keine Mutter, kein Vater diese Kinderprodukte den Kindern zum Spielen gegeben. Aber diese Produzenten oder Produzentinnen, vielleicht waren es auch Produzentinnen, waren durchtrieben genug und haben das Ganze überlagert mit Karamell- und Kokosaroma.
Frau Büttner, ich habe mich gefragt, als Sie 1991 begonnen haben, Lebensmittelchemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu studieren, welcher Geruch gehört für Sie zu dieser Zeit oder haben Sie daran gar keine Erinnerung?
Oder habe ich ganz konkrete Erinnerungen? Es ist auch ganz witzig, dass mir erst jetzt retrospektiv aufgegangen ist, dass ich Lebensmittelchemie studiert habe, unter anderem deswegen, weil mich Lebensmittelaromen, Gerüche schon immer fasziniert haben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ganz, ganz starke Geruchsassoziationen, zum Beispiel mit Urlaub, also der Geruch von Korsika zum Beispiel, so diese Macchia, wenn man dann im Gebirge ist und gleichzeitig der Meeresgeruch. Und ich habe Holzgerüche geliebt, immer schon über alles, weil mein Papa Schreiner war und mein Kinderzimmer komplett aus Zirbenholz massiv gebaut wurde. Und deswegen war ich schon immer auf Gerüche komplett fokussiert.
Ah ja, ich habe mich gefragt, der Hund kann bis zu 1 Million Gerüche unterscheiden, der Mensch nur 10.000 und ein Hund hat mit 300 Millionen Geruchsrezeptoren 60 Mal mehr als der Mensch. Warum ist denn der Geruchssinn für uns trotzdem so wichtig, obwohl wir gar nicht so gut riechen können wie andere Existenzen auf dem Planeten?
Also erstens mal sind es Gerüchte. Weil tatsächlich sind wir gar nicht so schlecht im Riechen. Wir sind sogar sehr, sehr gut, verschiedenste Gerüche zu riechen. Also diese Zahlen, die man immer in der Literatur findet, über die Hunde beispielsweise, das sind gerne so fortgeschriebene Legenden. Wir können sehr, sehr viele Gerüche unterscheiden und vor allem macht es auch Sinn, weil wir ja Allesfresser sind. Der Hund ist kein Allesfresser. Aber der Hund kann sich sehr stark auf seinen Geruchssinn fokussieren und konzentrieren. Der nutzt ihn als sein wichtigstes Orientierungsorgan und wir sind eher aufs Sehen und aufs Hören fokussiert. Wenn wir uns aber durch irgendwelche Maßnahmen darauf fokussieren, eben den Geruch zu nutzen, dann können wir auch sogenanntes Scent-Tracking machen. Also wir können Geruchsspuren aufspüren. Schaut halt ein bisschen blöd aus, wenn wir wie so ein Hund auf dem Boden rumroppen. Prinzipiell können wir aber solche Dinge tun.
Also dazu müssten wir uns auf den Boden begeben, weil normalerweise sagt man ja auch, dass ein bestimmter Geruch, ein bestimmtes Aroma in der Luft liegt.
Ja, das ist die Ausbreitung von Gerüchen, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das ist etwas, was wir auch sehr theoretisch gerade an der Universität Erlangen-Nürnberg untersuchen. Wir sprechen da eher von molekularer Kommunikation. Und die Frage, welche Gerüche sich wie in Raum und Zeit ausbreiten und ob die eben eher am Boden haften oder erdnah sind oder ob sie sich über weite Distanzen verbreiten, wie beispielsweise bei einem Feuer oder bei einem Brand. Das sind ganz grundlegende Fragen, die wir dort aufklären, weil wir ja auch zum Beispiel Sensoren entwickeln wollen für Gerüche.
Also das ist dann Ihr wissenschaftlicher Auftrag. Aber kommen wir mal auf den gefährlichen Gedanken zurück, Frau Professor Büttner. Was gut riecht, muss uns verdächtig vorkommen. Sie haben das gerade schon angesprochen mit den Lebensmittelaromen, die für Sie wichtig sind. Wenn man jetzt durch die Gemüseabteilung irgendeines handelsüblichen tatsächlich Discounters geht, irgendwo meinetwegen sich Gemüse aussucht, dann haben wir natürlich als moderne Menschen schon das Misstrauen. Ja, jetzt halte ich hier meinetwegen einen Brokkoli in der Hand oder Orangen oder was auch immer. Und man hat schon den Verdacht, wer weiß, ob da nicht ein abgefeimter Lebensmittelchemiker irgendwo stand und die bedampft hat.
Naja, es ist nicht alles rechtlich zulässig. So eine Beduftung von Lebensmitteln oder das Aufbringen von Aromen jetzt auf frische Lebensmittel ist etwas, was also durchaus kritisch zu sehen ist, weil wir haben immerhin ein Lebensmittelrecht, das verschiedenste Auswüchse verhindert. Aber Sie haben recht, es gibt trotzdem Dinge, Auswüchse, die man gar nicht glauben möchte. Wir haben zum Beispiel mal Kinderprodukte analysiert, die über den Internethandel kamen, aus den verschiedensten Regionen der Welt. Und diese Kinderprodukte waren hochgradig verseucht oder kontaminiert mit Lösungsmittelresten, kanzerogenen und wirklich zum Himmel stinkenden Substanzen. Normalerweise hätte wahrscheinlich keine Mutter, kein Vater diese Kinderprodukte den Kindern zum Spielen gegeben. Aber diese Produzenten oder Produzentinnen, vielleicht waren es auch Produzentinnen, waren durchtrieben genug und haben das Ganze überlagert mit Karamell- und Kokosaroma. Also wir konnten es in der Analyse sehen, dass diese Produkte wirklich giftig waren, eigentlich auch gestunken hätten. Aber damit man es nicht merkt, wurde wirklich Karamellaroma oder Kokosaroma noch auf das Produkt noch dazugegeben. Und also es hat noch schlimmer gestunken, finde ich. Aber dadurch haben es tatsächlich die Konsumentinnen und Konsumenten offenkundig nicht gemerkt. Diese Sachen waren im Handel.
Aber ist denn das eigentlich, Frau Büttner, universal? Also ab wann jetzt jemand findet etwas, riecht ja unangenehm, etwas stinkt oder etwas riecht angenehm? Ich denke jetzt an die Appetitlichkeiten beispielsweise. Ich habe mir irrtümlich durch unzureichendes Beherrschen der französischen Sprache in einem französischen Lokal Nierchen bestellt und habe die gerochen und wusste gleich, das möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht essen. Ich weiß aber, dass andere Leute, die sich Rognon de Veau bestellt hätten, die hätten schon den Geruch unglaublich angenehm gefunden. Also inwieweit lässt sich denn das überhaupt generalisieren?
Ja, also da haben wir gleich mehrere Faktoren, die man ansprechen kann. Prinzipiell haben wir das Phänomen der Neophobie beim Menschen. Also wenn wir geboren werden, wenn wir heranwachsen, dann haben wir erstmal eine Neophobie gegen Unbekanntes, die Angst vor dem Neuen. Und deswegen lehnen wir auch in der Kindheit bestimmte Lebensmittel oft gerne mal von vornherein ab. Bestimmte Gerüche, bestimmte Geschmacksstoffe. Da würden zum Beispiel vielleicht diese Nierchen dazugehören mit, ich nehme an, Sie hatten da einen deutlichen urinartigen Charakter in diesen Nierchen. Dann kann man aber im Laufe des Lebens durch wiederholtes Probieren lernen, dass sowas nicht nur schmeckt, sondern dass es auch nahrhaft ist und auf die Art auch eine Begeisterung dafür entwickeln. Und das Spannende ist, das habe ich gerade gestern in einer Vorlesung den Studierenden mitgeteilt, wenn man sich diese ganzen Specialties oder diese ganzen Delikatessen anschaut, dann hat man ganz oft dieses Phänomen von ja, charakterisierenden, eigenartigen Noten, gerade bei solchen Spezialitäten. Wir reden da von Typicality und ich gebe Ihnen ein paar Beispiele und dann wissen Sie sofort, was ich meine. Also ein eher landläufiges Aroma, das man ein bisschen hinterfragen kann, ist rote Beete. Wenn man sich rote Beete anschaut, dann hat man hier ein Aroma so erdig, also nasse, feuchte Erde. Ja, muss man eigentlich mal hinterfragen, warum man sowas mag. Weißer Pfeffer beispielsweise oder manche Schinken- und Salamiarten, gerade so italienische Salamiarten, wenn man sich auskennt mit Aromen, dann merkt man, dass da eine fäkalische Note drin sein kann. Nicht brutal, aber immerhin deutlich spürbar. Das ist Katol und ist ein typischer Geruchsstoff im weißen Pfeffer. Und diese Reihe könnte ich ewig fortsetzen. Es gibt edle Weine, die Geruchstoffe enthalten. Da würde man, wenn man nett ist, schwarze Johannisbeere sagen. Wenn man nicht so nett ist, dann würde man von Katzenurin sprechen. Und deswegen ist es ein eigenes Gebiet der Forschung, sich zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Also solche Typicality-Noten und warum haben wir immer wieder mal eine Affinität zu etwas, zu Substanzen, die per se man vielleicht ein bisschen eigenartig findet.
Also das katzenhafte oder katzenurinhafte Aroma von bestimmten Weinen, kann man das chemisch genau zuordnen? Weil das ist ja das, wo Sie herkommen, Frau Professor Büttner, von der Lebensmittelchemie.
Also auf die Substanzen zuordnen kann man das ganz eindeutig. Wir haben sowas getan. Also wir schlüsseln tagtäglich Aromen auf. Das heißt, wir würden in dem Fall das Aroma aus dem Wein isolieren. Man macht das üblicherweise mit einem Lösungsmittel. Und dann kann man es auftrennen in die Einzelkomponenten. Das macht man in aller Regel mittels Gaschromatographie. Und dann passiert das Spannende, dass man die Einzelsubstanzen nicht nur mit einer Analysenmethode wie Massenspektrometrie analysiert, sondern in unserem Fall tatsächlich mit der menschlichen Nase. Weil viele dieser ganz, ganz charakteristischen Substanzen so potent sind und so stark riechen, dass die in gleichzeitig ganz niedrigen Konzentrationen in Lebensmitteln oder in irgendwelchen Materialien vorkommen, sodass die Maschine die gar nicht sehen würde oder beziehungsweise riechen würde, müsste man ja in dem Fall sagen. Und deswegen spüren wir das mit unseren Nasen auf und wir wissen dann auch ganz genau, welche Moleküle das sind. Wir können die auch synthetisieren. Habe ich tatsächlich auch mal machen müssen, also für einen Nachweis von genau dieser Catty Compound, die auch in Grapefruit übrigens vorkommt, musste ich die Substanz zum Nachweis synthetisieren. Ich habe dann den ganzen restlichen Tag dermaßen nach Katzenurin gerochen, dass ich abends, als ich ins Kino gegangen bin, sehr, sehr viel Platz hatte.
Alles für die Forschung. Was für ein weiter Weg, den Sie da tatsächlich gegangen sind. Was mich nach wie vor befremdet und seit ich in den USA war, weiß ich, dass viele Millionen Menschen, nämlich Amerikaner, mit mir teilen, ist keine Aversion, aber es ist doch so eine Art Erschrecken vor diversen französischen und Schweizer Käsesorten, die ja auch so dermaßen stark riechen, dass ich mich immer frage, wie könnt ihr sowas tatsächlich nur essen? Lässt sich das auch wieder zurückführen auf diese Neophobie? Man probiert es und dann nimmt man, während man das aufisst, Gerüche wahr, die eigentlich ja Horror sind.
Ja, also es ist genau dieser Gewöhnungseffekt und das Überwinden der Neophobie. Am besten gelingt das in einem positiven sozialen Umfeld und auch sehr früh in der Kindheit. Da sind wir wieder beim korsischen Käse beispielsweise auch. Und wenn man dort einfach verschiedenste Aromen auch mit einer positiven Situation verbindet, dort kennenlernt und auch immer wieder probiert, also dieses Repetitive ist da auch ganz wichtig, dann baut man mit der Zeit einem eben genau diese Lust an diesen Aromen auf. Wichtig ist hier, man spricht da auch von postprandialen Effekten, also man isst etwas und der Körper merkt, das ist ein Sättigungseffekt, der Körper bekommt positive Signale von der Verdauung und diese positiven Signale von der Verdauung, dass da Nährstoffe gekommen sind, die werden dann tatsächlich gekoppelt mit dem Aroma, das man verzehrt hat. Und das funktioniert logischerweise am besten, wenn man so etwas Neues isst, wenn man gerade auch sehr, sehr viel Hunger hat.
Ah ja, dann kann man sich das gewissermaßen selbst erziehen. Wir wollen auch darüber reden, wie das mit den Gerüchen im Lauf der Zeit ist oder wie sehr sich das bei Menschen tatsächlich verändert. Vorher vielleicht noch eine Sache, weil Sie gerade sehr stark in der Wissenschaftlichkeit waren, Frau Büttner. Ich habe jetzt versucht nochmal zu ermitteln, wie man eigentlich Geruch tatsächlich misst, also wie ich Gerüche zuordne. Ich habe dann eine europäische Geruchseinheit gefunden, die offenbar für Sie relevant ist. Das heißt, ich kann in einer europäischen Geruchseinheit ausdrücken, wie meinetwegen ein ungewaschener Teenager oder sogar drei ungewaschene Teenager riechen.
Ja, also das versucht man immer wieder, dass man Geruch in Einheiten versucht auszudrücken. Meistens muss man dann aber auch die passenden Referenzen erstellen und es ist gar nicht so trivial. Also wir haben diese Herausforderung momentan im Recycling, das wird Sie vielleicht verwundern. Die meisten Menschen wünschen sich ja, dass alles Mögliche recycelt wird, insbesondere Verpackungsmaterialien, Karton oder Kartonagen oder auch Kunststoffverpackungen. Den wenigsten Menschen ist aber bekannt und bewusst, dass ein großes Problem im Recycling ist, dass die Materialien hinterher dann auch in einer Art und Weise rauskommen, dass sie quasi, sagen wir mal, so sensorisch neutral sind. Und ein Schlüsselproblem, das wir im Kunststoffrecycling haben, ist wirklich Gerüche rauszubekommen. So, und warum nenne ich das jetzt mit Blick auf diesen Geruchsstandard? Weil die Forderung oder die Notwendigkeit da ist, Referenzen für verschiedenste Testlabore zu erstellen, also Kunststoffe quasi, die bestimmte Geruchsskalen abbilden, weil wir brauchen dann immer auch irgendwelche Testpanels, die das bewerten und die müssen ja irgendwie geeicht werden. Weil wenn Sie Menschen einfach irgendwas zum Riechen geben, dann werden Sie einen ganz spannenden Effekt sehen. Dann werden 10 Leute sagen, das riecht brutal stark und 5 werden sagen, das riecht ja so gut wie gar nicht. Und andere werden es mittelintensiv wahrnehmen. Das hat sehr, sehr viel mit dem persönlichen Charakter zu tun.
Mit dem Charakter des Riechenden.
Genau.
Also sind wir dann wieder bei der Frage, es ist nicht tatsächlich universal, wie Menschen riechen. Jetzt sind Sie als eine von 40 Forscherinnen an dem Projekt Odoropa beteiligt. Das heißt, da wird unter anderem ein Geruchserbe-Archiv aufgebaut, wenn ich das jetzt mal so sehr freihändig da übersetze, wie das auf der englischsprachigen Webseite heißt. Das bedeutet, die Gerüche gehen mit der Zeit, kann man das sagen?
Das kann man sagen, weil sie gehen mit uns, mit den Menschen und mit unseren Lebensweisen und mit unserem Einfluss auf die Umwelt. Jede Zeit hat ihren Geruch, sage ich immer, und jeder Ort hat seinen Geruch. Es ist intrinsisch damit gekoppelt, wie wir in bestimmten Regionen leben, wie wir produzieren, wie wir konsumieren. Ich frage mich immer zum Beispiel, wenn jetzt heutzutage irgendwie ein Neandertaler in einer deutschen Großstadt beispielsweise unterwegs wäre, ob ein solcher Mensch nicht tatsächlich von Autoabgasen das ganz, ganz fürchterlich empfinden würde. Aber wir sind halt dran gewöhnt.
Plus andere Gerüche, die dazugehören. Das ist, wenn ich das richtig weiß, von Geisteswissenschaftlern angeregt, die sich dafür interessiert haben, wie hat die Welt, so wie Sie es gerade sagen, Frau Büttner, wie hat die Welt früher gerochen? Haben Sie denn mittlerweile einen Eindruck und vor allen Dingen, woher haben Sie einen Eindruck, wie es meinetwegen 1700 in München gerochen hat?
Also da gehen auch ganz viele Überlegungen ein. Das eine ist die Bevölkerungsdichte, das andere ist, ob dort zum Beispiel Tiere gehalten wurden, also ob man animalische Gerüche hatte, welche Formen von Herstellung, Produktion es gab. Es gab zum Beispiel dort, wo ich wohne, in Trudering, wurden früher diese verschiedensten Baumaterialien hergestellt, also Ziegel gebrannt. Man kann sich dann sehr, sehr schnell vorstellen, wie es gerochen hat, wo die ganzen Ziegelbrennereien waren in Trudering. Und man schaut sich dann zum Beispiel auch Herstellungsverfahren an. Denken Sie nur an die alten Gerbereistädte im Mittelalter, wo Leder gegerbt wurde oder wo irgendwas eingefärbt wurde. Das müssen Geruchsbelastungen gewesen sein, die ganz, ganz unglaublich waren. Aber die Menschen, die dem tagtäglich ausgesetzt waren, haben das möglicherweise irgendwann gar nicht mehr richtig wahrgenommen, weil man sich ja auch an Gerüche in seiner Umgebung sehr, sehr stark adaptieren kann.
Ich habe auch in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch gelernt, dass Sie sagen, es gibt sogar so ein menschliches Geruchsgedächtnis, weil der Mensch schon über weite Strecken in der Lage ist, Feuer oder Rauch zu riechen. Ist das wirklich so?
Das ist wirklich so. Also das ist ein ganz wichtiger Alarmsinn auch für uns. Also selbst wenn wir das Feuer noch nicht sehen, wenn wir es noch nicht hören, können wir es eben schon über große Distanzen, auch über Kilometer hinweg riechen. Und das Interessante ist, also da sind wir dann beim Thema molekulare Kommunikation, dass wir durch die Zusammensetzung des Geruchs, der verdünnt sich ja über die Strecke, wird mit dem Wind getragen, dass wir sogar ein Stück weit eine Einschätzung, also nicht nur eine Lokalisierung, eine Ortung bekommen über den Geruch, sondern sogar ein Gefühl für die Distanz, wie weit dieses Feuer entfernt ist.
Also wie gefährlich es in dem Fall für uns ist dann?
Wie schnell man auch rennen muss und wohin.
Was für eine Erklärung gibt es dafür, Frau Büttner, dass Geruch so unmittelbar ist? Ich denke da auch, habe da auch so ein praktisches Beispiel im Kopf. Ich hatte mit meiner Frau gemeinsam ein Auto ausgeliehen an einem Flughafen. Wir stiegen in dieses Auto ein und meine Frau hat unmittelbar entschieden, wir werden dieses Auto tauschen, weil es nach ihrer Meinung stank, weil in diesem Auto hatten offenbar mehrere Männer Zigarren geraucht vorher und das war aber unmittelbar. Wir haben da überhaupt nicht drüber gesprochen, wir stiegen ein, sie nahm diesen Geruch wahr, Feierabend. Aber warum ist das so unmittelbar?
Also prinzipiell geht der Geruch sehr, sehr stark direkt in unser Erinnerungs- und Emotionenzentrum. Vielleicht würde sich bei Ihrer Frau auch die Frage stellen, aber das müssen Sie vielleicht ganz sensibel mal fragen, ob sie eventuell ein schlechtes Erlebnis in der Vergangenheit hatte, das sie mit diesem Zigarrengeruch assoziiert. Weil wenn Menschen einen Geruch so stark ablehnen, dann ist es in aller Regel halt auch nicht nur deswegen, weil sie sagen, das ist unangenehm, sondern es könnte ja auch sein, dass da wirklich irgendwann mal ein Vorkommnis war an dies. Und das Interessante ist, es gibt auch dieses Phänomen, dass Menschen schlechte Erfahrungen bis hin zu Traumata haben können, die sie sogar vergessen, verdrängt haben und die durch Gerüche wieder hervorgerufen werden können.
Und das würde auch anders gehen. Also wenn Sie jetzt meinetwegen 1991, als Sie angefangen haben zu studieren, einen sehr, sehr interessanten Australier kannten und der immer einen bestimmten Tee getrunken hat, dann könnte das sein, wenn ich davon weiß, dann könnte es sein, dass ich sie damit in so einen Erinnerungsfilm zurückschicke, sobald ich diesen Tee aufbrühe.
Das kann absolut sein. Oder auch irgendeine Handcreme, die die erste Liebe verwendet hat. Da kann es passieren, dass man immer wieder so einen Backflash hat und sich dann an diese Situation und die betreffende Person erinnert.
Jetzt kommen wir mal genau auf diesen Punkt. Das Zwischenmenschliche ist ja auch sehr relevant. Ich kann dich nicht riechen oder Menschen können sich nicht riechen oder in Literatur zigfach beschrieben, dass Leute voneinander betört sind von dem gegenseitigen Geruch. Können Sie das festlegen? Ich weiß, dass es mit dem Parfummolekül dieses Experiment regelrecht gab, des Parfümeurs Gesa Schön, dass er sagt, dass er Freunden versprochen hat, also wenn ich mit dem von mir kreierten synthetischen Geruch euch beträufle, werdet ihr attraktiver sein für Frauen.
Naja, solche Versprechungen, die gibt es natürlich haufenweise. Ist ja durchaus ein Geschäftsmodell. Prinzipiell ist das Thema Körpergeruch ein ganz spannendes, das meine Habilitantin Helene Loos untersucht hat. Also sie hat jetzt ihre Habilitationsarbeit dazu erfolgreich abgeschlossen. Und ihr Thema ist Bodyodor, also Körpergerüche. Und zwar auch mit Blick auf die Entwicklung des Menschen. Also das Spannende ist ja, dass unsere Körpergerüche sich mit der Zeit verändern. Und weil Sie gerade davon sprechen, also der perfekte Geruch, um jemanden damit zu beträufeln, da gibt es die spannendsten Theorien, ob zum Beispiel der Geruch von Neugeborenen oder von Babys irgendwelche besonderen Eigenschaften hat. Also ich persönlich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich fand Babygeruch eigentlich immer sehr lecker, wobei mich wirklich schockiert hat, dass ich auch mit Babys zu tun hatte, wo ich dachte, oh Mensch, also die riechen komisch.
hätten Sie das denn benennen können, inwiefern die komisch riechen?
Na, es gibt ja sowas wie Familiengerüche. Also wir sprechen hier von Kin Recognition, also die eigene Familie erkennen, die eigene Verwandtschaft. Und das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie bei einer anderen Familie ins Haus reingehen, dann hat man einerseits typische Gerüche, die vielleicht vom Waschmittel oder sonst was kommen, aber Sie haben auch das Gefühl, oft möglicherweise diese Familie riecht einfach komisch.
Ja. Ach so, ja, wie ist denn das, wenn dann Leute zusammen eine eigene Familie aufmachen, kreieren die dann gewissermaßen ihren eigenen Familiengeruch damit?
Das scheint so zu sein, also dass tatsächlich dann ein eigener Familiengeruch entsteht. Die Mechanismen sind noch nicht ganz bekannt. Es könnte aber wirklich mit dem menschlichen Mikrobiom zu tun haben, denn faktisch sind wir Menschen eher erstmal geruchlos, also unser Schweiß, den wir absondern, der ist per se geruchsneutral. Der enthält aber Vorläuferverbindungen, die dann durch die Bakterien auf unserer Haut gespalten werden und dann erst die jeweiligen Geruchsstoffe hervorbringen. Jetzt ist das extrem spannend, weil wir natürlich genetisch angelegt unterschiedliche Vorläuferverbindungen in unserem Schweiß haben, also hier ein Pattern, aber diese Art der Mikroorganismen auch mit beeinflusst, also je nachdem, welche Kultur wir da haben, dass wir dann unterschiedlich riechen, duften, stinken, alle Schattierungen davon.
Jetzt ist das so, dass Sie gerade gesagt haben, das hat mich verwundert, weil das wusste ich nicht, dass der Körper, klar, Neugeborenen sicher, aber dass sich der Geruch im Laufe des Lebens verändert. Ich stehe jetzt an der Schwelle zu einem Geruch, der allgemein als negativ besprochen wird, nämlich das riecht nach alter Mann. Das habe ich also schon immer wieder gehört. Was ist damit eigentlich genau gemeint? Könnte man das auch chemisch erklären, wie der alte Mann riecht? Vor allem, warum gerade der alte Mann und nicht die alte Frau beispielsweise?
Ja, es ist nicht so nett, tatsächlich. Aber es gibt das tatsächlich, das Phänomen. Also beschrieben ist hier insbesondere E2-nonenal, aber das ist mit Sicherheit
E2, nicht. E2 was? Was war das?
E2-nonenal, das ist eine fettig riechende Substanz, ist aber mit Sicherheit nicht die einzige. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass bei Alterungsprozessen wir auch ein stärkeres Maß von möglicherweise Oxidationsprozessen bekommen. Ist übrigens auch das, was bei Krankheiten passiert. Man spricht ja immer von dem Phänomen, dass man eben stärkere radikalische Sauerstoffspezies oder aggressive Substanzen im Körper nicht mehr so gut kompensieren kann. Und dann kann es zu Oxidationsreaktionen im Körper kommen. Und das kann dazu führen, also wenn dann der ältere Körper das nicht mehr so gut abpuffern kann, dass dann solche Gerüche entstehen. Und das ist auch der Mechanismus, wie ich persönlich physiologische Prozesse riechen kann. Da sage ich dann oft, das ist too much information. Also ich kriege Informationen über Menschen, über Körpergerüche, wo ich mir oft gar nicht wünsche, dass ich die habe. Zum Beispiel bei Menschen, die Kettenraucher sind, also die viele, viele Zigaretten quasi in Serie rauchen. Da habe ich beobachtet, schon sehr, sehr häufig, wenn diese Menschen wieder eine Zigarette geraucht haben, dass dann so nach 20, 30 Minuten oft ein ganz eigenartiger Geruch entsteht. Ich würde den als so grüne Geranienblätterartig und metallisch bezeichnen. Und höchstwahrscheinlich liegt das genau an solchen Oxidationsreaktionen, also dass dann aggressive Sauerstoffspezies entstehen, dass Oxidationen in der Lunge, im Körper stattfinden. Und das kann ich riechen. Und das ist etwas, was mich ehrlicherweise sehr erschreckt.
Aber Ihr Beruf ist ja offenbar auch sehr poetisch. Also ich hätte jetzt im Traum nicht daran gedacht, dass Sie das als grüne Geranien und metallisch beschreiben, Frau Professor Bittner. Das ist ja sehr, sehr tatsächlich interessant. Das erklärt dann aber, was Sie gerade uns erzählt haben über den Alterungsprozess, der sich riechen lässt, der erklärt dann auch, warum Paare sich meinetwegen zusammentun und dann 23 Jahre später oder 32 Jahre später plötzlich sagen, ich kann den anderen nicht mehr riechen. Erklärt sich das daraus?
Ich glaube, da gibt es verschiedenste Effekte. Also das eine, das kann wirklich sein hormonelle Umstellungen. Also dass durch die Veränderungen im hormonellen Status sich der Körpergeruch verändert. Das kann also aber auch damit zu tun haben, dass möglicherweise wirklich ein Krankheitsbild am Entstehen ist, das sich geruchlich äußert. Also wo man an einem bestimmten Geruchsspektrum feststellen kann, dass hier irgendwas mit dem Organismus nicht stimmt. Oder es kann mit Aufmerksamkeit zu tun haben. Also Gerüche haben diese Angewohnheit, dass sie unterschiedlich intensiv wahrgenommen werden können, wenn man sich darauf konzentriert. Und wenn man jetzt an jemanden etwas festgestellt hat, was einen total stört und man immer mehr diese Aversion aufbaut, dann wird man wahrscheinlich auch irgendwann den leichten Geruch, den man früher nur ein bisschen subtil wahrgenommen hat, auch immer weiter übersteigern und dann irgendwann ganz, ganz schlimm finden.
Warum unterliegt Geruch Moden? Ich habe von einer Berliner Parfümerin mir erklären lassen, dass der Duft, den sie im Moment kreiert oder der im Moment besonders erfolgreich ist, ein Duft, der riecht in Richtung frisch gewaschene Wäsche, Wäsche auf der Leine, der heißt auch so ähnlich, ich meine, der hieß so Blanche oder so ähnlich, wahnsinnig erfolgreich. Und sie selber, die sich logischerweise mit diesen speziellen Düften sehr beschäftigt, sagt, dass in den 70er Jahren, noch in den frühen 80er Jahren ganz, ganz andere Gerüche populär waren. Gerüche, die mehr in sowas Moschusartiges, Triebisches, fast schon Geruchspornöses gingen. Wie erklärt sich das, dass Menschen damals das in Ordnung fanden? Leute, die natürlich heute auch noch leben und aber heute dann es lieber frisch gewaschen riechen haben möchten.
Oh, da gibt es ja ganz viele verschiedene tiefenpsychologische Facetten. Ich glaube, diese Frage ist so mehrschichtig, dass man sie gar nicht so direkt in einem Satz beantworten kann. Ich glaube, es sind nicht nur Geruchsmoden, die sich da verändern. Es sind ja auch Verhaltensweisen, es ist soziales Miteinander, es sind Rollen im täglichen Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Was ich ja extrem spannend finde, und ich glaube, das hängt auch mit der Art der körperlichen Beduftung ein Stück weit zusammen. Es gibt ja Studien, dass jetzt zum Beispiel in Zeiten von zunehmender Chancengleichstellung oder Chancengerechtigkeit habe ich gelesen und gehört, dass zum Beispiel Frauen auch ihre Stimmlage verändert haben. Also dass Frauen, die in eher so in Männerdomänen auftreten und in einem männlichen dominierten Berufsumfeld sind, eine tiefere Stimmlage mit der Zeit entwickeln. Und das wirft ja in sich nochmal die Frage auf, ob dann damit gekoppelt ist auch die Verwendung von anderen Gerüchen, die halt dann auch entsprechende, vielleicht dominantere Signale aussenden.
Also das heißt, dass Frauen dann auch dazu übergehen würden, Parfums zu nehmen, die maskuliner, die so ochsenhaft riechen dann.
Ochsenhaft.
Ja, weil ich muss immer an den Moschusochsen denken. Ja, dieser Begriff ist mir da tatsächlich im Kopf. Fragen wir mal in die andere Richtung. Könnten Sie dann, wenn ich jetzt zu Ihnen käme und würde sagen, mein Gott, hier Fraunhofer-Institut, Sie sind Leiterin des Instituts für Verfahrenstechnik. Also ich habe schon mal in der Parfümerie so einen Weihrauchduft beispielsweise gerochen. Da war völlig klar, das ist extrem. Das werden nur ganz wenige mögen. Aber es gibt ja so einen Mittelstreifen. Wüssten Sie das? Könnten Sie sagen, jetzt im Jahr 2024, 2025 gibt es so eine Art Kompromissduft?
Also ganz ehrlich, aus meinem persönlichen Gefühl, wir haben dazu keine Studien gemacht, weil wir ja uns nicht mit der Entwicklung von Parfums und Duftstoffen beschäftigen. Mein ganz persönlicher Eindruck wäre, dass das ein relativ geruchsneutrales Szenario wäre. Und zwar deswegen, weil wir in einer Umwelt sind, wo wir sowieso ständig mit Sinnesüberreizung zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber egal mit wem ich spreche und auch mein persönliches Empfinden ist, wenn ich andere Menschen bewusst mit einem Geruch wahrnehme, also in der U-Bahn, irgendwo in der Mobilität unterwegs bin und dann diese Moschus oder sonstigen Wolken daherkommen, dann fühle ich mich persönlich immer belästigt und bedrängt. Also ich würde wahrscheinlich vermuten, dass eher eine Geruchsneutralität, eine Unaufdringlichkeit, das ist, was die meisten Menschen schätzen würden.
Und das können jetzt unsere lieben Hörerinnen und Hörer tatsächlich mal unter sich diskutieren, wie sie das sehen. Unser gefährlicher Gedanke heute, was gut riecht, muss uns womöglich verdächtig vorkommen. Die Antworten, die vielfältigen Antworten, die es darauf gibt, hat uns zum Glück Professor Andrea Büttner gegeben. Sie ist Professorin für Aromaforschung, Leiterin des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik und sie hatte Zeit für uns. Wie immer ist auch dieser gefährliche Gedanke in der ARD-Mediathek nachzuhören mit den ganzen anderen gefährlichen Gedanken, die wir auch schon besprochen haben. Frau Professor Büttner, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön.
Sehr gerne.